Herzlich willkommen zum Draußentester. Heute begeben wir uns auf eine Reise in das Leben und Werk eines der bedeutendsten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts, Hermann Hesse. Und dafür führt uns unser Weg nach Montagnola im Tessin, ein Ort, der eine zentrale Rolle in Hesses Leben und Schaffen spielte. Mein Gesprächspartner ist gleich der Direktor des Hermann-Hesse-Museums in Montagnola, Dr. Marcel Henry. Er wird uns Einblicke in das Leben dieses außergewöhnlichen Autors und in das Vermächtnis, das er uns hinterlassen hat, geben. Aber bevor wir in das Gespräch einsteigen, wollen wir kurz auf das Leben und den Werdegang von Hermann Hesse blicken. Geboren 1877 in Calw im Schwarzwald, entwickelte sich Hesse zu einem der einflussreichsten Autoren seiner Zeit. Seine Werke wie »Der Steppenwolf«, »Siddhartha«, »Narziss und Goldmund«, »Das Glasperlenspiel« sind heute weltberühmt und beschäftigen sich mit den großen Fragen der menschlichen Existenz, der Suche nach dem Selbst, dem Konflikt zwischen Geist und Natur und dem Streben nach Erleuchtung. Nach zahlreichen persönlichen und beruflichen Herausforderungen, darunter zwei Weltkriege, persönliche Krisen und gesundheitliche Probleme, fand Hesse in Montagnola eine neue Heimat. Der südliche Kanton der Schweiz, das Tessin, mit seiner ruhigen, mediterranen Landschaft, bot ihm nicht nur einen Zufluchtsort, sondern auch einen kreativen Rückzugsraum, in dem einige seiner wichtigsten Werke entstanden sind. Hesse verbrachte hier 43 Jahre seines Lebens und die Region prägte ihn zutiefst. Das Hermann-Hesse-Museum in Montagnola widmet sich der Aufgabe, das Erbe des Dichters und Denkers lebendig zu halten. Das Haus befindet sich in direkter Nachbarschaft zur malerischen Casa Camuzzi, dem Haus also, in dem Hermann Hesse von 1919 bis 1931 in einer Wohnung mit weitem Blick über den Luganer See lebte. Das Museum zeigt zahlreiche Originaldokumente, Manuskripte, persönliche Gegenstände und Fotografien, die einen einzigartigen Einblick in Hesses Leben und seine literarische Entwicklung geben. Gleichzeitig ist das Museum ein Ort der Begegnung und der kulturellen Auseinandersetzung, an dem immer wieder neue Facetten von Hesses Werk erforscht werden. Und jetzt begrüße ich den Direktor des Hermann-Hesse-Museums in Montagnola. Hallo, Marcel Henry.
Hallo, Ralf, hallo.
Marcel, Hermann Hesse hat 4 Jahrzehnte im Tessin gelebt. Lange Zeit. Wie viel davon zeigt ihr in eurem Museum und wie kann man über einen Schriftsteller überhaupt ein ganzes Museum gestalten? Was zeigt das Museum?
Also wir zeigen das Leben von Hesse in Montagnola. Er hat, wie du sagst, über 40 Jahre hier gelebt, von 1919 an bis zu seinem Tod. Er liegt auch unweit des Museums auf dem Friedhof von Sant'Abbondio. Wie kann man Literatur ausstellen? Das ist ganz eine große und spannende Frage. Ein Museum ist kein Bild, kein Buch. Wir sind ein Raummedium, wir sind ein Erlebnisraum. Und man kann das einerseits natürlich tun, indem man Objekte zeigt. Wir haben zum Beispiel als vielleicht unsere Mona Lisa die Schreibmaschine von Hermann Hesse und seinen Schreibtisch. Wir haben aber auch 2 Brillen von Hesse, wir haben einen Hut, nein, 2 Hüte, 3 Hüte sogar. Wir haben, also über Objekte kann man natürlich Geschichten erzählen, aber, und ich glaube, das ist auch, macht auch den Reiz unseres Museums aus, dass wir an einem Ort sind, der irgendwie diesen Geist Hesses wieder aufleben lässt. Also man kommt in dieses kleine Dörfchen, in dieses Nukleo, in dieses historische, in den historischen Kern. Und das alles ist Teil von dieser Einstimmung auf Hesse und so kommt unser Publikum sehr schnell natürlich auch an seine Geschichten ran. Ich meine, Hesse schreibt sehr oft auch übers Tessin. Seine Spielplätze sind oftmals das Tessin. Also ich denke jetzt zum Beispiel an Klingsors letzte Sommer, ein unglaublich schöner, eine schöne Geschichte, die er bereits 1919, also zum Zeitpunkt des Ankunfts in Montagnola geschrieben hat. Und da merkt man in jeder Zeile, da ist Liebe für das Tessin im Zentrum.
Das Museum, euer Museum, das Museo Hermann Hesse, liegt in direkter Nachbarschaft zu diesem malerischen Casa Camuzzi, so heißt ja dieses beeindruckende Haus, in dem Hermann Hesse ja von 1919 bis 1931 in einer Wohnung mit einem wunderschönen Blick auf den Luganer See gelebt hat. Hinter dem Museum steht heute eine Stiftung, die Fondazione Hermann Hesse Montagnola. Vielleicht kannst du ganz kurz erklären, was verbirgt sich hinter dieser Fondazione, dieser Stiftung?
Die Fondazione ist Trägerin des Museums, also die steht als juristisches Element natürlich hinter unserem Museum. Sie wurde das Museum wurde 1997 gegründet, nachdem eigentlich ein Versuch, das Museum in der Casa Camuzzi, also in dem Haus, wo Hesse wirklich gelebt hat, zu installieren, gescheitert war. Wir sind aber gleich nebendran, also Genius Loci, den haben wir, egal ob wir in den Räumen wären oder eben nebendran, das spielt eigentlich fürs Erlebnis fast keine Rolle.
Erkennt man den Erfolg eines Museums ausschließlich an den Besucherzahlen? Ihr habt ja recht gute Zahlen, so um die 12.000 pro Jahr, hast du mir gesagt. Bis 12. Und was ist mit dieser Zahl? Stellst du dir andere vor für die Zukunft? Ist das Ganze ausgereizt?
Wir haben natürlich ein neues Umfeld. Also wir haben in Lugano ein Riesenmuseum, das Masi, das natürlich sehr viele auch Tagestouristen abholt. Wir haben sicher, irgendwo gibt es Grenzen, weil wir nicht in der Stadt direkt neben dem Bahnhof. Also der Standort ist für Museen schon auch ein wichtiges Element. Also zum Beispiel, man sieht das vielleicht ganz gut beim Stapferhaus in Lenzburg, das ja früher ein bisschen außerhalb war, und heute haben sie ein neues Museum gegenüber des Bahnhofs. Und ich glaube schon, dass der Standort etwas wert ist. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, das Hermann-Hesse-Museum in Lugano gegenüber des Bahnhofs, das wäre nicht dasselbe. Aus besagten Gründen, weil schon nur die Reise zu uns, es ist eine sehr kurze Reise, also man ist 12, 15 Minuten im Postauto und fährt den Hang hoch auf diese Collina d'Oro. Aber eben der Standort ist sicher für ein Museum schon auch ein Kriterium. Ich möchte unser Museum vermehrt auch im Tessin verankern. Wir haben im Moment ein sehr nordgeprägtes Publikum, also unsere Gäste kommen vorwiegend aus Deutschland und aus der Deutschschweiz. Wir haben natürlich aber auch internationale Gäste, also es kommen KoreanerInnen, JapanerInnen, dort ist Hesse sehr, sehr populär. Es kommen aber auch immer wieder Engländer, AmerikanerInnen. Hesse ist im angelsächsischen Raum sehr populär, und eben auch in Ostasien liest man Hesse immer noch sehr, sehr gerne.
Aber trotzdem verändert sich ja das Leseverhalten dramatisch schnell, sage ich mal, dank der neuen Medien. Unter anderem die Frage ist ja, was bedeutet das für einen zugegebenermaßen großen Autoren und das Werk von Hermann Hesse? Wie wollt ihr da anknüpfen? Nicht jeder geht mehr in den Buchladen so schnell wie wir vielleicht früher und kauft sich ein Buch, um es zu lesen.
Du sprichst natürlich einen ganz zentralen Punkt an. Unsere Kultur war ja über Jahrhunderte eigentlich textgeprägt, Und mit dem Iconic Turn und der Digitalisierung verändert sich genau eben dieses Leseverhalten. Und es wird zwar immer noch viel gelesen, aber es wird vor allem fragmentiert gelesen. Also ich glaube, dieses von A bis Z durch ein Buch gehen, diese Fähigkeit, die nimmt in dieser Gesellschaft auch durchaus ab. Vielleicht gibt's aber auch wieder Tendenzen in die andere Richtung. Die Digitalisierung wird nicht mehr aus der Welt, also die ist in der Welt, zum Glück kann man auch sagen. Ich glaube allerdings, und das fällt mir in den letzten Monaten auf, dass ich immer wieder Junge sehe, die sehr konzentriert auch lesen. Vielleicht für unsere Generation, wir sind mit der Digitalisierung natürlich die Faszination und auch dieses, ich meine, wir verbringen ja unser Leben nur noch vor Screens. Ich weiß nicht, wie viele Stunden du vor Screens verbringst, aber bei mir sind es zwischen 10 und wahrscheinlich 15 Stunden. Also von dem her, die Faszination, oder vielleicht auch diese Abhängigkeit, vielleicht ist eine neue Generation anders diesbezüglich. Die machen zum Teil Detox und so weiter. Und da besteht durchaus auch die Chance, dass das Buch als Medium vielleicht wieder mehr Verbreitung findet. Für mich ist Kafka im Moment gerade eigentlich ein sehr spannendes Beispiel, weil die Kafka-Welle, die kam ja eigentlich über BookTok, über TikTok. Aber die Buchmesse hat ja dieses BookTok eingeführt. Und also wenn man sich da ein bisschen umsieht, diese Szene, die ist inzwischen riesig geworden. Und wenn ich auf TikTok Hesse eingebe, dann finde ich Hunderttausende von Beiträgen. Und vielleicht kann sich da auch wieder das Buch vermehrt wieder etablieren. Also, aber eben, um auf das Museum zurückzukommen, das ist natürlich im Moment für uns eine Gefahr, dass uns eigentlich das Publikum wegbricht. Umso mehr, weil Hesse natürlich ganz extrem der Autor der Generation Babyboomer ist. Hesse war ja eigentlich, aber darauf kommen wir vielleicht später zu sprechen, Hesse war in den 60er Jahren eigentlich fast weg vom Fenster. Die Zeit hat zum Zeitpunkt des Todes von Hesse getitelt, mit Hesse ist kein Blumentopf mehr zu gewinnen. Das hat sich erwiesenmaßen ziemlich verändert. Hesse ist ja einer der meistverkauften Autoren aus dem deutschsprachigen Raum. Man geht von über 150 Millionen Büchern aus. Also da ist natürlich einiges zu tun. Und um auf deine Frage zurückzukommen, ja, wie man damit umgeht. Mein Fokus ist vielleicht weniger international für unser Museum. Also ich setze sehr viel Energie ein, um auch die lokale Bevölkerung, die eigentlich nicht kommt, dass wir die näher an unser Museum binden. Das wäre mir wichtig und das machen wir über einen partizipativen Prozess. Und auch, indem wir ein bisschen von der Person Hesse wegkommen, aber mit seinen Inhalten und seinen Werten vermehrt spielen. Und die sind natürlich immer mit der Urfigur Hesse verbunden. Aber wir versuchen so, Hesse auch zu aktualisieren.
Lass uns vielleicht mal kurz über die Person, die Persönlichkeit Hermann Hesse sprechen. So, ja. Ein spezieller Typ, Kerl, sage ich mal, sehr naturverbunden, hat viele Wanderungen, insbesondere im Tessin natürlich, unternommen, darüber geschrieben, hat dabei das Aquarellmalen entdeckt. Es gibt Tausende an Aquarellen, viele von denen kann man bei euch auch sehen und man findet sie hier und da in Museen oder in Ateliers im Tessin. Aber die Zeit von Hesse im Tessin ist ja auch eine sehr mit Krisen durchzogene Zeit, sowohl im persönlichen, politischen, es gab zwei Weltkriege in der Zeit, familiäre Krisen, es gab Phasen der Unproduktivität, was bei Autoren sicherlich immer wieder vorkommt, aber er hat sich dann psychoanalytisch behandeln lassen bei C.G. Jung, mehrfach verheiratet, ich glaube dreimal. Ja, alles sehr komplex, sehr schwierig. Man könnte sagen, ja, heute würde man ihn vielleicht bezeichnen als einen komischen Kauz.
Ja, nein, also Hesse hatte natürlich auch Erfolg schon in diesen Zeiten. Also Peter Camenzind, 1904, ein großer Erfolg, vielleicht der erste große Erfolg für Hesse, aber natürlich auch Demian. Hesse hat ja auch während des Weltkriegs immer wieder publiziert, also kritisch natürlich, am Anfang war schon eine gewisse Kriegseuphorie, aber das war in ganz Europa war das so. Hesse war, ist dann sehr schnell, hat er eigentlich gecheckt, was da abgeht und hat sich sehr schnell natürlich dazu geäußert in Zeitungen, hat sich natürlich damit auch nicht unbedingt immer Freunde gemacht, also. Und das ist die Kriegszeit, die war extrem schwierig. Vielleicht war das auch neben der Kindheit, auch wenn die Kindheit natürlich eine andere Bedeutung hat, aber die Kriegsjahre waren definitiv extrem schwierig. Da war er ja in Bern, gleich hinter dem Kliezentrum. Er wurde krank, seine Frau wurde krank. Und da finden auch die ersten Kontakte mit der damals noch sehr jungen Psychiatrie, Psychologie statt. Er lässt sich pflegen in Luzern, in der Sonnenmatt. Und dort findet eigentlich dort kommt er auch erstmals eigentlich mit der Malerei in Kontakt. Und zwar sein Psychiater Josef Bernhard Lang, der motiviert ihn auch eben neben dem Text, sich bildhaft auszudrücken. Da gibt's auch unglaublich spannende Bilder. Also Hesse beginnt ja dann auch seine Träume aufzuschreiben und er malt zum Teil auch Träume. Und du kannst dir vorstellen, das ist dann rein formal sehr interessant. Also, und eben, du hast jetzt vorhin gesagt, dann 19, als er hier ankommt und plötzlich diese maximale Freiheit auch hat, weil Hesse war natürlich in Bern mit der Familie eingespannt und Gefangenenfürsorge und. Und hier hat er zum ersten Mal wirklich Zeit, um sich einfach nur der Kunst zu widmen. Und er verliebt sich ja dann auch sehr schnell und der neuen Liebe natürlich. Aber das ist der Sommer 1919 ist für Hesse wahrscheinlich ein Schlüsselmoment in seinem Leben. Ab da gibt es da auch wieder Dellen in seinem Leben und natürlich klar die Zeit des Krieges, da leidet Hesse enorm. Aber ich glaube, man kann sagen, über diese 40 Jahre hinweg findet Hesse und vielleicht auch dank seiner Liebe zur Natur, findet Hesse langsam seinen inneren Frieden.
Es gibt wunderschöne kurze Geschichten, die er während der Wanderungen geschrieben hat oder die das beschreiben, wie er wandert, über ja eben diese Naturverbundenheit, über die simplen Dinge im Leben, die so großartig werden können. Die habe ich insbesondere im Tessin gefunden und kennen und auch schätzen gelernt, kannte ich vorher nicht. Man kennt natürlich von Hesse die großen Standardwerke, sage ich mal. Aber worauf ich eigentlich mit meiner Frage vorhin hinaus wollte, ist so ein bisschen, dass das, ich meine das in keiner Weise negativ, dass er eine spezielle, komische, in Anführungszeichen, Person war. Als Künstler musst du wahrscheinlich auch gewisse Lebensumstände mitbringen und erfahren, um groß werden zu können. Was mich aber interessiert, ist die Aufnahme von Hesse im Tessin selber, die Anerkennung von ihm. Wir haben vor einiger Zeit mal darüber gesprochen und insbesondere in der Gemeinde Montagnola, wo er so lange gewohnt hat, diese Jahrzehnte, ist es doch eine schwierige Beziehung bis heute zu dem, könnte man sagen, berühmtesten Sohn dieser Gemeinde. Ich meine, er hat 1946 erhält er den Goethe-Preis der Stadt Frankfurt und den Nobelpreis für Literatur, erhält aber von seiner Heimatgemeinde erst 1962 in seinem Todesjahr, einen Monat bevor er stirbt.
Monat vor dem Tod.
Die Ehrenbürgerschaft. Und bis heute ist das so ein ungeklärtes, schwieriges Verhältnis. Woran liegt das?
Ja, wir dürfen das nicht zu groß machen, glaube ich. Also Hesse hat sich hier wahrscheinlich nicht wahnsinnig integrieren wollen. Einfach weil er halt diese Liebe hatte zu, oder diesen Freiheitsdrang hatte. Also Hesse wollte sich, glaube ich, nie wirklich binden. Und selbstverständlich, wenn man sich ein sehr enges soziales Netzwerk aufbaut, das ist auch Verpflichtung. Und ich glaube, Hesse hat das einfach nicht gesucht. Er hat es bekommen eigentlich durch sein Leben. Und zwar Hesses Bücher sind ja sehr, also die meisten Menschen, die meisten Lesenden erkennen sich irgendwie in seinen Figuren wieder. Und das hat dazu geführt, dass sich unglaublich viele LeserInnen an Hesse gewendet haben. Schriftlich. Hesse hat über 40.000 Briefe verfasst. Man muss sich jetzt mal vorstellen. Also Hesse war unglaublich sozial, weil er eigentlich jedem und jeder, die ihn angeschrieben haben, geantwortet hat. Also das heißt, viel soziale Zeit hat er einfach ins Schreiben investiert. Und das geht auf Kosten vielleicht von diesen regionalen halt Anbindung. Und wenn du sagst, dass Hesse hier nicht dann der, ich sag's jetzt nicht, weil ich glaube, das sind einfach gewisse Leute, die halt Kindergeschichten, die sie vielleicht nicht mal so präsent haben, sondern irgendwie tradiert haben, dann wie immer wieder erzählen und plötzlich wird's wie Konsens. Also, ich meine, wie viele gibt's noch, die hier leben und ihn gekannt haben? Die waren alle klein damals.
Ich habe im Netz ein schönes Foto gefunden, nämlich das Türschild von Hermann Hesses Villa. Da stand drauf, bitte keine Besuche. Das finde ich eigentlich recht cool, muss ich sagen. Muss man sich auch leisten können, bitte keine Besuche. Hat mich an den österreichischen Schauspieler Oskar Werner erinnert, ja, der in Triesen, genau, in Liechtenstein an seinem Grundstück ein ähnliches Schild angebracht hatte. Und da hat er dann das noch etwas feiner sogar formuliert, gewährt, dass ich ersuche keine unangesagten Besucher.
Ja, das, ja.
Also es gibt bei
das
manchen Leuten diese.
Sein.
Ja, also es ist aber eigentlich eine ganz spannende Geschichte. Also ein bisschen ungeklärt scheint es mir trotzdem zu sein oder nicht ganz ungetrübt diese Beziehung Montagnola und Hesse. Aber wie dem auch sei, auch das wird Gründe haben und auch gute Gründe vielleicht haben. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass eine Liebe und Leidenschaft von Hesse zu diesem Ort, zu diesem Tessin insbesondere, ja, über Jahrzehnte ja gehalten hat. Das muss man einfach auch machen.
Ihr habt ja wirklich eine Heimat gefunden.
Mhm. Wir wollen uns mal ein paar Fotos anschauen von Hermann Hesse und auch von dem Museum. Die sieht man natürlich nicht besonders gut in unserem Audio-Podcast, aber dafür haben wir das Ganze ja auch auf YouTube gestellt mit Bildern, die man sehen kann. Viele Fotos von Hesse sieht man im Garten. War ein leidenschaftlicher Gärtner, gell?
Das kann man sagen, ja. Es gibt auch wunderschöne Texte von Hesse zum Garten. Es gibt sogar einen Band, der heißt Freude am Garten. Hesse hatte verschiedene Gärten in seinem Leben. Der erste, den er wirklich selbst angelegt hat, war in Geilenhofen. Am Bodensee, wo er sich, nachdem er in einem alten Bauernhaus eingemietet war, dann auch ein eigenes Haus gebaut hat und eigentlich von Grund auf auch seinen Garten neu konzipiert hat. Das war so die Zeit, der Reformgedanke. Also Hesse geht auch in der Zeit gerade auf den Monte Verita 1907. Kommt dann zurück, also er geht eigentlich während dem Hausbau geht er nach Ascona auf den Monte Verita Und eben dieser Reformgedanke, der ist natürlich in dieser Zeit omnipräsent, insbesondere eben auch bei kreativen Menschen, bei KünstlerInnen. Und eben da spielt der Garten für Hesse sicher eine wichtige Rolle. In Bern ist es dann eigentlich ein Landhaus, das er übernimmt. Da ist der Garten schon angelegt, der ist symmetrisch, aber auch dort findet er Halt im Garten. In der Casa Camuzzi, also im Haus gleich neben unserem Museum, wo er von 19 bis 31 gelebt hat, dort hatte er keinen Garten, aber vor seinem Balkon erstreckte sich ein riesiger, wunderschöner Garten mit altem Baumbestand. Er spricht auch zum Beispiel über einen Magnolienbaum, der in seiner Zeit dann die Blüten eigentlich fast bis auf seinen Balkon kommen ließ. Und dann eben in seinem Haus, ein bisschen oberhalb von Montagnola in der Casa Rossa, wo er dann 31 eingezogen ist mit seiner dritten Frau, und dort hat er bis zum Lebensende 62 gelebt. Dort hat er dann auch wirklich sehr viel Zeit im Garten verbracht. Er hatte aber gleichzeitig auch einen Gärtner, den Lorenzo. Und auch die Natalina hat viel im Garten gemacht, seine Köchin. Also übrigens, dort sind auch wieder enge Beziehungen, trotz allem enge Beziehungen zur Tessiner Bevölkerung natürlich spürbar.
Wir haben gerade ein Bild gesehen, da gehe ich nochmal zurück, von dem Spiegel. Diese Episode oder diese Edition ist auch bei euch ausgestellt. Das war eine Titelstory, sieht man ja, von Hermann Hesse, aber keine ihm besonders wohlgesonnene. Vielleicht kannst du kurz, wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten, aber kurz die Hintergründe da mal erzählen.
Wir zeigen dieses Objekt, also diese Ausgabe des Spiegels, in unserer Sonderausstellung, die den Herausgeber von Hesse ins Blickfeld nimmt. Und zwar, also der heißt Volker Michels, hat knapp die Hälfte, was ihr hinter mir seht, publiziert. Der hat über 150 Bücher inzwischen herausgegeben über Hermann Hesse, hat auch die gesammelten Werke in 20 Bänden herausgegeben. Aber zurück zum Spiegel, also Hesse hat in seinen späteren Lebensjahren dann nicht mehr so viel publiziert. Also das Glasperlenspiel ist so das letzte wirklich große Werk, das er herausgibt. Man muss sich vorstellen, da geht er auch gegen die 70 oder nach 70. Also, und dann schreibt Hesse vor allem viel Poesie in seinen letzten Jahren und eben Briefe. Und das hat dazu geführt, dass Hesse ein bisschen als, also vor allem in Deutschland, als der Autor, der während den schwierigsten Zeiten der Weltgeschichte im Tessin seine Tomaten kuratiert hat und beschrieben hat über viele Seiten. Das ist natürlich ein falsches Bild. Also Hesse ist sehr viel komplexer. Hesse hat viel politische Texte publiziert. Und eben, du hast diesen Spiegel-Text erwähnt. Dort wird Hesse wirklich eigentlich zum Gartenzwerg unter den Nobelpreisträgern eigentlich degradiert. Und das war so Konsens unter den deutschen Intellektuellen: Hesse liest man nicht. Und deshalb habe ich auch die Sonderausstellung zu Volker Michels gemacht. Das war gerade 58, in der Zeit, in der Volker Michels, damals Gymnasiast im Ex-Kloster Salem am Bodensee, die ersten Seiten von Hesse liest, nämlich Unter dem Rad. Ein Buch, das auch über das Bildung oder ganz stark über das Bildungssystem spricht. Und er wendet sich dann an Hesse und Hesse antwortet ihm. Er ist damals 14, 15 Jahre alt. Und gleichzeitig erscheint diese Spiegelausgabe und er erfährt davon und sagt, das ist nicht gerecht, das ist nicht richtig. Und kämpft dann eigentlich ab den späten 60er Jahren, arbeitet er dann beim Suhrkamp Verlag und arbeitet diesem Bild von diesem Innerlichkeitsautor, der nur einfach Belanglosigkeiten eigentlich beschreibt in seinem Garten, kämpft dagegen an, eben über Ausgaben wie zum Beispiel ein erstes Buch, das er herausgibt, heißt Politische Betrachtungen. Also eine Textkompilation mit Texten, die durchaus sehr politisch sind. Und so kann er peu à peu diesem Bild auch entgegenschreiben oder entgegeneditieren. Und dann kommt natürlich über Amerika auch die große Wende in der Hesse-Betrachtung. Also Hesse war für die Beat-Generation natürlich ein Orientierungspunkt. Siddhartha, der Steppenwolf natürlich ganz stark. Eben. Aber das ist so ein bisschen die Rezeptionsgeschichte, die ich nicht kannte, bevor ich hier angefangen habe und eigentlich mit diesen Kontakten auch zum Herausgeber dann plötzlich mir bewusst wurde, dass und das ist vielleicht auch die Botschaft unserer aktuellen Sonderausstellung: Literaturgeschichte, die fällt nicht vom Himmel. Die wird gemacht, die wird geschrieben über HerausgeberInnen, über Verlage, über das ist so die Metaebene von der Literatur. Und das geht natürlich bis heute, dass Bücher immer auch eine Sprache sprechen müssen, rein ästhetisch für eine Leserschaft. Also, ja, das Objektbuch ist Teil der Rezeption des Textes.
Marcel, man hört die Begeisterung, die Liebe, die Hingabe zu Hermann Hesse in jedem deiner Sätze. Wir könnten noch viel länger sprechen, das ist klar. Jemand wie Hermann Hesse zu beschreiben in einer guten halben Stunde ist unmöglich. Aber ich denke, du hast uns viele Einblicke gegeben in das Museum, in das Leben von Hermann Hesse. Wenn ich dich abschließend bitte, Hermann Hesse aus deiner persönlichen Sicht in einem Satz zu beschreiben, was würdest du antworten?
Hesse ist ein Humanist und das ist es eigentlich, was mich interessiert. Die Literatur ist das eine, das Bildwerk ist das andere. Mich fasziniert vor allem die Wertewelt von Hesse.
Marcel Henry, Kunsthistoriker und seit dem 1. Januar 2023 Direktor des Hermann Hesse Museums in Montagnola. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke dir, Ralf.
Viel Erfolg für die Zukunft. Bin gespannt.
Danke,
ebenfalls. Vor Ort sehen. Ciao.